Die Corona-Krise ist mit voller Wucht zurück. Impfpflicht, Ausgangssperren, Lockdown, plötzlich scheint wieder alles möglich. Und gleichzeitig gehen die Menschen in Europa auf die Straßen. Wir haben die Demobilder in Österreich gesehen, in Brüssel. Es gibt Ausschreitungen. Und die Frage ist, was passiert hier in Deutschland? Können wir den Versprechungen der Politik noch glauben, dass es keine Impfpflicht geben wird? Können wir glauben, dass es keinen Lockdown geben wird?
Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, darüber möchte ich sprechen, unter anderem hier im Studio mit Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte. Zugeschaltet sind uns Erwin Rüttel, der Vorsitzende des Bundestagsgesundheitsausschusses, Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Dr. Andreas Gassen, Chef der Kassenärzte. Die Lage in Deutschland ist explosiv und jetzt uns auch zugeschaltet Boris Palmer, Oberbürgermeister aus Tübingen. Wir wollen einmal reinschauen, was die Situation gerade ist.
Die Lage ist hochdramatisch.
Wir stehen in Bayern und Deutschland vor einem Corona-Drama.
Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage.
Wir brauchen zur Bekämpfung dieser Pandemie mehr wir und weniger ich.
November 2021. Seit knapp 2 Jahren kämpft die Welt und Deutschland gegen die Corona-Pandemie. Und seit knapp 2 Jahren ist für uns nichts mehr normal. Rückblick. Letztes Jahr machte Deutschland dicht, der knallhart Lockdown. Jeder wartete auf die rettende Impfung. Die kam dann zwar auch, allerdings viel zu spät und viel zu wenig. Während sich alle Welt impfen ließ, musste Deutschland zuschauen und warten. Und jetzt? Jetzt droht die nächste Katastrophe. Die Infektionszahlen explodieren, die Impfkampagne stagniert, die Krankenhäuser laufen wieder voll. Droht jetzt also der nächste Lockdown? Wie hart wird dieser Corona-Winter? Noch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich am Donnerstag auf neue Maßnahmen und einen neuen Wert verständigt. Die Hospitalisierungsinzidenz. Doch 2 Länderchefs greifen noch härter durch. In Bayern wurden vorsorglich alle Weihnachtsmärkte abgesagt und es gelten
Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, ein de facto Lockdown für Ungeimpfte im ganzen Land.
Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer macht dicht. In seinem Bundesland gilt bereits die 2G-Regel im öffentlichen Leben. Jetzt schließen aber auch noch Clubs, Bars, Museen und Touristen sind auch nicht mehr erlaubt.
Keine Region, wirklich keine Region in Deutschland wird man dieser Dynamik Weihnachten ohne Einschränkungen erleben können.
Wie wird Deutschland und vor allem die neue Ampelregierung entscheiden? Wie wird unser Weihnachten 2021 aussehen?
Ja, alle reden übers Impfen, übers Boostern, was in den nächsten Wochen passieren soll. Allerdings jetzt gibt es ein großes Problem bei der Auslieferung von BioNTech. Herr Lauterbach, wenn wir das sehen, was dort gerade passiert, was Jens Spahn angekündigt hat, wie dramatisch ist das für das Impfziel, was man sich gesteckt hat?
Dramatisch ist übertrieben, aber es ist auf jeden Fall sehr unschön, weil es kommt zur Unzeit. Die Bürger haben sich darauf eingestellt, jetzt nächste Woche und die Woche danach mit BioNTech geimpft zu werden. BioNTech ist der Impfstoff, der in Deutschland das größte Vertrauen genießt, auch weil er in Deutschland produziert wird und weil er in allen Altersgruppen eingesetzt werden kann, also auch bei den unter 30-Jährigen. Somit ist das die Zeit, wo wir jetzt in dieser neuen Kampagne, wo wir gerade so aufgerufen haben, BioNTech besonders brauchen. Und da ist es natürlich eine Überraschung zu hören, dass BioNTech knapp sein soll und also rationiert werden müsste.
Wenn Sie jetzt den Anruf bekommen sollten und Gesundheitsminister werden, was machen Sie?
Also das ist eine rein hypothetische Frage, daher kann ich darauf nicht eingehen. Aber es ist also unabhängig von der Frage, wer ist Gesundheitsminister oder nicht, man muss jetzt BioNTech zur Verfügung stellen. Das ist ganz klar, man muss also mit dem Hersteller dann also und mit Ohua Shahin kann man so verhandeln, muss man klar machen, dass wir jetzt in einer absoluten Notlage sind und dass das Land, also wo der Stoff hergestellt ist, wir brauchen jetzt dringend also die Mengen, die wir verimpfen können. Jetzt darf es an allem scheitern, aber nicht an der Menge Impfstoff. Das heißt, es muss jetzt frischer Impfstoff von BioNTech für die nächste Woche besorgt werden, und zwar in einer unbegrenzten Menge. Die Produktion gibt das her.
Herr Dr. Gassen, wenn Sie die Debatte erleben, gerade in diesen Tagen um den Impfstoff und das jetzt gedrosselt werden muss, wie sehr schadet das dem Ziel der Bundesregierung, schnell zu impfen, schnell zu boostern?
Na gut, wir haben uns natürlich schon verwundert die Augen gerieben. Also es wurde eine Impfkampagne losgetreten, die sogar gegen unseren Rat sich auch auf das Boostern der ab 18-Jährigen erstreckte. Und müssen jetzt feststellen, dass wenige Tage danach man offensichtlich merkt, dass BioNTech nicht in dieser Menge verfügbar ist. Das ist natürlich schon verwunderlich. Herr Lauterbach hat ein paar Punkte schon angeführt. BioNTech ist der Impfstoff, der einfach am unkompliziertesten zu verwenden ist. Sie können den ab 18 verimpfen. Ganz viele Menschen sind mit BioNTech vorgeimpft. Und wir dürfen ja nicht die vergessen, denen wir ja schon im Sommer die Zumutung auferlegt haben, nachdem sie mit AstraZeneca erst geimpft wurden, dann eine Kreuzimpfung mit BioNTech. Und jetzt sollen wir denen verkaufen, dass sie mit Moderna die dritte Impfung ab. Dazu muss man sagen, Moderna ist ein sehr guter Impfstoff, gar keine Frage, aber er ist eben etwas limitierter. Er wird nicht für unter 30-Jährige empfohlen und er ist auch etwas komplexer im Verimpfen, im Aufziehen, also ein guter Impfstoff. Aber er ist natürlich genau das, was wir jetzt nicht bräuchten, um eine Impfkampagne, die von allen gefordert wurde, die Vertragsärztinnen und Ärzte, die auch gerade mit viel Werf anstrengen, dann jetzt mit dieser zusätzlichen Komplikation zu versehen. Das braucht kein Mensch.
Herr Theurer, Sie bereiten sich in Ihrer Partei darauf vor, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Auch wird spekuliert in einzelnen Listen, dass die FDP das Gesundheitsministerium bekommen könnte. Und da werden Sie genannt in diesen Listen. Deswegen die Frage, wurden Sie schon angerufen, ob Sie den Job machen wollen? Und ganz generell, wie sehr schadet das, was jetzt gerade passiert, dem Impfziel, dann ja auch der neuen Bundesregierung?
Also ich halte diese Listen, die derzeit kursieren, für reine Spekulation, an denen ich mich nicht beteilige. Da geht es mir wie dem Kollegen Lauterbach, der hat einen zentralen Punkt genannt. Die Diskussion um die Impfstoffe Moderna und BioNTech, die führen zu einer absoluten Verunsicherung. Diese Verunsicherungspolitik muss beendet werden. Das ist ein Kommunikationsdesaster des aktiven, des geschäftsführenden Gesundheitsministers, der ja auch offensichtlich morgen nicht zur Gesundheitsministerkonferenz mit den Ländern fahren möchte. Ich kann ihn nur auffordern, dahin zu fahren, nicht zu kneifen, denn die Länder laufen ja berechtigterweise Sturm. Es gibt Berichte darüber, dass der Gesundheitsminister Spahn mehr Moderna-Impfstoffe bestellt hat, jetzt auch fürs vierte Quartal, als BioNTech. Gleichzeitig hat wohl Deutschland auch BioNTech-Impfstoffe an andere Staaten abgegeben. Das alles ist jetzt gerade zur Unzeit, denn wir brauchen dringend eine höhere Impfquote. Wir hätten auch wie in Spanien alle Bürgerinnen und Bürger mit einem Termin einbestellen sollen. Spanien hat eine viel höhere Impfquote als wir. Und wir sind der Meinung, dass also diese Verunsicherungspolitik von Herrn Spahn unbedingt beendet werden muss. Denn er ist noch geschäftsführend im Amt. Andere Parteien, nämlich SPD, Grüne und FDP, verhandeln erst über eine Regierungsbildung. Und wir können die Zeit, die bis dahin einfach noch notwendig ist, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Es gibt also zwei fatale Fehler. Das Kommunikationsdesaster über die Impfstoffe und die Abschaffung der Bürgertests, die glücklicherweise jetzt wieder eingeführt werden. Denn wir brauchen auch flächendeckendes Testen.
Herr Palmer, Tübingen galt lange als Vorreiter, insbesondere was Testen angeht. Da packt man an. Wenn Sie jetzt das erleben, wenn Sie das hören, was hier in Berlin diskutiert wird, insbesondere über den BioNTech-Impfstoff, wie nehmen Sie das vor Ort wahr? Wie schwierig ist es, die Bürger da noch zu überzeugen und zu sagen, stellen Sie sich in die Impfschlange, wir boostern jetzt?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch gerade erst gehört, dass jetzt der Impfstoff knapp sein soll und ich hoffe, dass sich das dann nicht bewahrheiten wird. Aber Tatsache ist, es gab schon einige Entscheidungen, über die man sich wundern muss. Die Entscheidung, die kostenlosen Tests zu beenden. Ich kann mich erinnern, dass Herr Lauterbach und ich vor 3 Monaten gesagt haben, das ist ein Fehler. Das hat sich so erwiesen, dass das falsch war. die Entscheidung, die Impfzentren zu schließen. Wir bauen die jetzt mühsam wieder auf. Es gibt gerade ein Schreiben der Landesregierung, dass die Kommunen in Baden-Württemberg nicht fragen sollen, wie die Vertragsgestaltung ist, sondern das jetzt einfach mal machen. Das wird dann immer wieder bei uns abgeladen. Natürlich machen wir es auch. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Da ist schon sehr viel wieder mal schiefgelaufen, finde ich. Da kann man schwer drum herum reden. Und mittlerweile ist die Kontaktverfolgung eingestellt, weitgehend. Da werden nur noch schlimmste Cluster nachverfolgt. Wir sind schon in einer sehr kritischen Situation gelandet und vieles davon hätte man wohl doch vermeiden können.
Wir haben unsere Leser, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vorher aufgefordert, Fragen einzusenden, uns Fragen zu schicken. Und tatsächlich gab es Hunderte, die sich an uns gewendet haben. Herr Rüttel, ich will Ihnen eine Frage vorlesen von Nikolaus Jansen aus Michelbach in Hessen, der gesagt hat oder der uns geschrieben hat, müsste Jens Spahn nach dem unmöglichen Eingriff in die Versorgung der Ärzte mit Impfstoff nicht sofort zurücktreten oder von Frau Merkel entlassen werden. Durch sein Handeln wird Vertrauen zerstört. Das führt dazu, dass sich wieder weniger Menschen impfen lassen. Herr Rüttel.
Wir haben ausreichend Impfstoff und wir haben exzellenten Impfstoff BioNTech und Moderna. Wir sind verpflichtet in unserer Impfallianz, dass wir auch Impfstoffe anderen Ländern zur Verfügung stellen. Die Pandemie ist beendet weltweit, wenn alle Menschen geimpft sind, nicht nur in Deutschland und in Europa. Daraus haben sich Verpflichtungen ergeben und wir müssen jetzt sehen, dass wir Vertrauen behalten. Vertrauen.
Aber Herr Rüttel, antworten Sie doch einfach auf die Frage des Lesers. Also müsste Jens Spahn zurücktreten oder von Frau Merkel entlassen werden?
Also Jens Spahn hat insgesamt eine gute Corona-Politik gemacht und eventuell sind wir gefangen in unseren Erfolgen. Wenn man in anderen Ländern...
Also Herr Rüttel, bei allem Respekt, Sie wollen uns jetzt erzählen, dass das eine erfolgreiche Corona-Politik war in den letzten Monaten. Also, das erstaunt mich jetzt schon.
Also das, was wir in Deutschland erlebt haben in der Corona-Pandemie, ist deutlich erfolgreicher als das, was viele andere Länder erlebt haben. Und weil diese Länder erlebt haben, Italien, Bergamo, Portugal, wo fast 20% der Bevölkerung infiziert waren.
Herr Rüttel, das Ganze ist jetzt aber anderthalb Jahre her und wir erleben ein wahnsinniges Chaos in Deutschland. Wir erleben, dass der Impfstoff nicht da ist. Wir erleben, dass das Testen nicht funktioniert hat. Wir erleben falsche Versprechungen. Also das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie jetzt hier von Erfolgen sprechen wollen.
Also dadurch, dass andere diese Niederschläge hatten, Rückschläge hatten, ist in der Bevölkerung ein ganz anderes Bewusstsein gewachsen, um sich impfen zu lassen. Jetzt die Sache mit Moderna und BioNTech, ein Kommunikationsproblem. Und wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass also die Menschen sich jetzt boostern lassen. Die Ärzte bekommen zusätzliches Geld, 28 Euro, wer am Wochenende impft, 36 Euro.
Herr Rüttel, das kennen wir alles, das sind die Ergebnisse der MPK, aber ich möchte gerne bei dem Punkt bleiben, Herr Lauterbach. Also, die Corona-Politik war erfolgreich, wird uns hier gerade berichtet.
Das war es ja auch, aber in den ersten drei Wellen, da sind wir richtig gut durchgekommen, dafür werden wir auch beneidet. Aber wir haben an die Erfolgsgeschichte in den ersten drei Wellen nicht anknüpfen können. In den ersten drei Wellen, wir haben eine Übersterblichkeit von nur 4%. Die anderen Länder hatten 8, 11% und dergleichen. Jetzt sind wir wirklich eingebrochen. Also jetzt sind Fehler gemacht worden. Man muss offen sagen, die vierte Welle bewältigen wir nicht gut. Weder in Bezug auf die Neuzahlen, also die Inzidenzen, noch also auf die Sterblichkeiten. Wir haben im Moment wirklich große Probleme und da kann man nicht von Erfolg, das darf man nicht schönreden. Im Moment sind wir nicht erfolgreich. Wir sind im Moment nicht erfolgreich. Und wir müssen gemeinsam jetzt, also
nicht erfolgreich würde ich auch noch als untertrieben bezeichnen,
ja, aber das
oder?
Ist auf jeden Fall, es beschreibt es in dem Fall. Wir müssen nach vorne blicken, was man machen kann. Eine Debatte, zu der wir ja vielleicht nachher auch noch kommen können. Wir müssen jetzt wirklich über Dinge nachdenken, über die wir nie nachgedacht haben. Ich glaube, bei der Ansteckung, die die Delta-Variante bringt, das ist die sechsfache Ansteckung im Vergleich zur Ursprungsvariante, müssen wir tatsächlich anfangen, über eine allgemeine Impfpflicht nachzudenken. Das ist etwas, was wir bisher immer ausgeschlossen haben. Das ganz grundsätzlich auszuschließen, war immer ein Fehler, weil es wäre ja immer denkbar gewesen, dass eine ansteckende Variante kommt, die so ansteckend ist, dass es ohne Impfpflicht gar nicht geht. Aber ich glaube, wir sind bei der Impfquote, die wir haben, die zu niedrig ist, und bei dem hohen R-Wert.
Aber lassen Sie uns kurz bei der Impfpflicht bleiben, Herr Lauterbach.
Ja,
also, da wurde ja in den vergangenen Tagen bereits von der Bundesregierung die Passage rausgenommen von der Homepage im Gesundheitsministerium, wo es geheißen hat, sinngemäß, das sei alles Fake News, wenn Leute darüber sprechen würden, dass eine allgemeine Impfpflicht kommen könnte. Ist das schon ein Zeichen dafür?
Ich spreche hier definitiv nicht, also im Namen, also der, sagen wir mal, des noch amtierenden Gesundheitsministers oder des Robert-Koch-Instituts, aber ich bin, sage ich mal, mit allen, also im engen Kontakt. Und also die Zahl derer, die eine Impfpflicht für notwendig hält, wächst mit jeder
Stunde. Aber Herr Lauterbach, bei allem Respekt, das ist doch wieder das nächste Versprechen, das Sie dann brechen würden. Da sitzt der dann ehemalige Gesundheitsminister, hat monatelang gesagt, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Ja. Angela Merkel hat gesagt, es wird eine Impfpflicht nicht geben. Olaf Scholz hat gesagt, es wird eine Impfpflicht nicht geben. Sie können doch dann, untergraben Sie doch das Vertrauen in die Bevölkerung völlig.
Natürlich, das ist richtig. Also das untergräbt Vertrauen, ohne Wenn und Aber. Aber wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wenn die Epidemiologie es notwendig macht, dann kann ich nicht sagen, es ist zwar jetzt unbedingt notwendig, aber weil ich damals anders gesprochen habe, mache ich es
trotzdem. Also
es ist
völlig egal, was man früher gesagt hat. Also Sie können den Menschen das Blaue vom Himmel versprechen und dann nehmen Sie alles wieder zurück.
Nein, egal ist was anderes. Also ich muss dann begründen, damals haben wir noch geglaubt, das geht ohne. Jetzt sehen wir, dass also in der Kombination...
Aber wer soll Ihnen denn noch irgendwas glauben, Herr Lauterbach?
Auf jeden Fall nur die Leute, die mir zuhören, wenn sie mich aussprechen lassen. Sonst wird es nicht funktionieren. Also ich versuche ja gerade zu erklären, was sich geändert hat. Und dann, also das ist ja schon mal die Voraussetzung, dass man erstmal erklären kann, was neu ist. Neu ist, wir erreichen ohne Impfpflicht, erreichen wir offensichtlich die Impfquote nicht, die wir benötigen, um bei der Stärke der Impfstoffe, die wir haben, und dem R-Wert der Delta-Variante über die Runden zu kommen. Also das sind ja immer drei Parameter. Das ist sozusagen, wie stark sind unsere Impfstoffe, wie lange wirken die, wie stark ansteckend ist das Virus und wie hoch ist die Impfquote. Und wir haben jetzt das folgende Problem. Die Impfstoffe werden etwas schneller unwirksam. Die Zahl derer, die sich nicht impfen lassen will, ist größer. Und daher müssen wir an dem Rad drehen, wie kriegen wir mehr zur Impfung? Da kann eine Impfpflicht aus meiner Sicht richtig sein. Ich würde das auf keinen Fall mehr ausschließen und tendiere dazu zu sagen, das hilft uns jetzt nicht akut, aber wir müssen uns einer Impfpflicht nähern. Das ist so.
Außenminister Heiko Maas hat hier am Freitag gesagt, das ist alleine rechtlich schwer möglich. Ich möchte einmal die Frage weitergeben an Michael Theurer, FDP-Fraktionsvize, der gehandelt wird auch für Ministerposten im neuen Kabinett. Herr Theurer, wenn Sie das hören, also jetzt ruckelt auch das Versprechen, dass eine Impfpflicht nicht kommen soll. Wie gehen Sie damit um?
Also zunächst mal ist die Aufgabe, vor der wir alle stehen, immens. Die geschäftsführende Bundesregierung muss die Zeit nutzen, die sie derzeit hat. Die Menschen erwarten das eben auch vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister, dass er sie nutzt. Denn die Intensivstationen, und darauf hat Herr Lauterbach hingewiesen, die sind sehr, sehr voll. Ich habe mich an Unikliniken gerade jetzt...
Das wissen wir, Herr Theurer. Meine Frage war, was ist mit der Impfpflicht?
Ja, aber das, was wir jetzt sehen, sind die Versäumnisse der vergangenen Wochen. Da liegen also jetzt die Patienten, die sich vor einigen Wochen angesteckt haben. Und deshalb ist es so, wir brauchen eine höhere Impfquote. Impfen und testen sind die zwei Seiten einer Medaille. Wir sind deshalb auch gerade intensiv dran zu prüfen, ob wir eine Impfnachweispflicht für bestimmte Berufsgruppen einführen. Gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht haben wir massive Verfassungsbeschwerden. Da gibt es auch Gutachten, dass die nicht so einfach einzuführen ist. Und deshalb lohnt auch noch mal ein Blick nach Israel. Die haben es ja geschafft, die Inzidenz auf 33 zu drücken, ohne Impfpflicht.
Weil versprechen Sie hier, Herr Theurer, versprechen Sie hier, dass es mit der FDP keine allgemeine Impfpflicht geben wird?
Wir halten die für verfassungswidrig.
Versprechen Sie das?
Wir sind nicht dafür und wir halten sie für verfassungswidrig. Und ich bin der Meinung, dass das Grundgesetz eine gute Verfassung ist.
Versprechen Sie das auch Ihren Wählerinnen und Wählern dass es eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht mit der FDP nicht geben wird.
Ich habe gerade darauf verwiesen, dass wir sie für verfassungswidrig halten. Und deshalb ist sie in Deutschland so nicht einführbar. Und ich verweise auf Israel, die es ohne Impfpflicht schafft, durch Testen und den Schutz vulnerabler Gruppen und durch Impfen die Inzidenz auf 33 zu drücken. Und darauf sollten wir uns konzentrieren.
Aber das bedeutet ja, Herr Theurer, Sie lassen sich jetzt eine Hintertür offen. Sie sagen, das ist verfassungswidrig möglicherweise. Was ist, wenn es nicht verfassungswidrig ist? Macht die FDP dann da mit?
Also wir wollen das nicht. Und wir halten es mit unserem Grundgesetz nicht für vereinbar. Und wir setzen auf die Überzeugung, aber damit keine Missverständnisse aufkommen, wir sind dafür, dass sich jeder, der das medizinisch tun kann, also der gesund ist, impfen lässt. Ich werbe also hier an der Stelle noch mal ganz klar fürs Impfen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Moderna-Impfstoff genommen werden kann. Aber ich kritisiere, dass jetzt eben nicht der in Deutschland sehr beliebte Impfstoff BioNTech in ausreichender Menge offensichtlich zur Verfügung steht.
Ich möchte noch kurz bei der Impfpflicht bleiben, Herr Theurer. Herr Palmer, wie sehen Sie die Debatte um die allgemeine Impfpflicht? Wenn wir jetzt hören, Herr Lauterbach ist dafür, Herr Theurer sagt, die ist verfassungswidrig, gehen Sie davon aus, dass am Ende eine Ampelregierung diese mit beschließen wird?
Weiß ich nicht, aber ich kann einen Satz dazu sagen, was ich für nötig halte. Vor anderthalb Jahren hielt ich es für nötig, dass wir eine Kontaktverfolgung bekommen und uns über Datenschutzbedenken hinwegsetzen. Hat mir bis heute nur Ärger eingebracht. Wir haben keine funktionierende Kontaktverfolgung. Jetzt haben wir einen Impfstoff, der könnte die Probleme lösen, wenn ihn nur genügend benutzen würden. Ich habe festgestellt, die erste Phase der Argumente, die ist vorbei. Mit Argumenten scheint man niemand mehr zu überzeugen. Dann wurde mit Druck gearbeitet. Dann ist die Zahl der Erstimpfungen aber gar nicht angestiegen. Im September und Oktober sind die Erstimpfungen auf extrem niedrigem Niveau geblieben. Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, wenn wir ohne Impfungen kaum eine Chance haben, diese ewige Spirale aus Kontaktbeschränkungen und möglichen Schulschließungen, was da alles auf uns zukommt, zu durchbrechen. Was wollen wir denn dann tun? Mit Argumenten klappt es nicht, mit Druck und Kosten und 2G hat es nicht geklappt. Und dann scheint es mir irgendwie ziemlich logisch zu sein, zu sagen, okay, diese Gesellschaft, die braucht jetzt eine Form des Zusammenhalts. Pflicht ist ja auch nichts Böses, sondern Pflicht spürt man erstmal selber und die gießen wir in Form eines Gesetzes. Ich finde es schlüssig, weil wir anders nicht vorangekommen sind. Leider muss man manchmal zu solchen Konsequenzen greifen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es verfassungswidrig ist, denn es gibt ja immerhin eine Masernimpfpflicht. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass Masern unsere Gesellschaft in so gravierender Weise bedroht, wie es derzeit die Corona-Pandemie tut.
Aber Palmer,
haben wir wegen Masern eigentlich doch keine Kontaktbeschränkungen oder schwerwiegenden gesellschaftlichen Eingriffe in Grundrechte und Freiheiten vorgenommen. Deswegen meine ich, dass es zulässig ist und dass es allmählich Zeit wird, zu diesem Instrument zu greifen.
Herr Dr. Gassen, wie sehen Sie das aus medizinischer Sicht, die mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht?
Also ob sie wirklich medizinisch Sinn macht, weil man damit tatsächlich eine Hirnimmunität hinbekommt, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber ich würde vielleicht mal einfach uns, dass wir uns mal darauf das besinnen, was tatsächlich Fakt ist im Moment. Fakt ist, wir hätten überhaupt nicht genug Impfstoffe für eine allgemeine Impfpflicht. Insofern ist das eine theoretische Diskussion. Wir haben ja aktuell noch nicht mal genug Impfstoffe, um alle, die noch nicht geimpft sind, erst und zweit zu impfen und die sich eine Boosterimpfung abzuholen wollen. Also insofern ist es geradezu wirklich hypothetisch, sich über eine Impfpflicht auszuwählen. Ich glaube, dass die Impfpflicht in Berufen, wo mit Patienten gearbeitet wird, im pflegerischen, medizinischen Bereich, A, wahrscheinlich sinnvoll und B, auch gut umsetzbar ist. Ich habe aber überhaupt keine Fantasie mehr, eine Impfpflicht wirklich umsetzen und exekutieren will, sondern die Leute zwangsweise vorgeführt werden. Und wie will man ernsthaft eine Impfpflicht fordern, wenn wir noch nicht mal Impfstoffe für die aktuelle Impfkampagne haben? Also das sind so Dinge, wo man sich so ein bisschen die Haare raufen möchte. Im Moment versuchen ja Menschen, sich impfen zu lassen und es gelingt schwierig und schlecht, weil wir nicht in ausreichender Menge Impfstoff haben. Und das, muss ich gestehen, macht mich im zweiten Jahr von Corona doch ein wenig fassungslos. Also ich bin wirklich davon ausgegangen, nachdem die Bundesregierung mit Riesentamtam eine Booster-Kampagne für alle ab 18, die medizinisch zumindest nicht eindeutig zu befürworten ist, lostritt und noch nicht mal für jeden, der potenziell geboostert werden kann, Impfstoff zur Verfügung hat, geschweige denn, dass wir für die ganzen Menschen, die überhaupt noch nicht geimpft sind, welchen haben. Deshalb also ist, glaube ich, die Diskussion über die Impfpflicht
zur Verfügung, Herr Dr. Gassen.
Theo, also, nein, Herr Rüdel, also seien Sie nicht böse, das stimmt einfach nicht. Wir haben bis Ende des Jahres, Nein, es ist einfach nicht richtig. Wir haben aktuell verfügbar 25 Millionen kurzfristig, 25 Millionen Dosen verimpfbar. Alleine 4 Millionen Menschen warten auf ihre Zweitimpfung. Die müssen Sie schon mal rausrechnen. Dann haben wir bis zum Jahresende 12 bis 14 Millionen prioritär nach STIKO zu boostern. Dann ist der Impfstoff praktisch weg. Da bleiben für die Verbleibenden rund 25 Millionen. Jetzt nehmen wir die Kinder raus. Sind es noch 18 Millionen, die zwei Impfungen bräuchten. Da haben Sie keinen Impfstoff. Deshalb, wir müssen erst mal sehen, dass wir ausreichend Impfstoff haben. Diese Diskussion um die Impfpflicht ist doch absurd.
Vor 4 Wochen haben Sie noch erklärt, Impfen ist Sache der Ärzte. Und jetzt müssen wir...
Ja, das ist ja auch. Aber dafür wäre es auch schön, wenn wir den Impfstoff hätten. Wenn Sie eine Kontingentierung erleben, und ich habe mit Jens Spahn gesprochen, ist zumindest ein Kommunikations-GAU.
Ja,
wir
ja,
haben aber in der nächsten und übernächsten Woche... Wir kriegen Herr Rüttel, es ist ja nicht richtig. Wir haben Kontingentierung ab dem 23. November für 30 Dosen pro Praxis und Arzt. Damit können Sie doch keine bundesweite Impfkampagne, geschweige denn eine Impfpflicht durchführen.
Herr Rüttel, was haben Sie da vergeigt in der Bundesregierung mit dem Impfstoff?
Es ist ausreichend Impfstoff da. Jeder, der geimpft
offenbar ja nicht, Herr Rüttel, offenbar ja nicht.
Es ist im Moment gibt es eine Beschränkung für BioNTech.
Ja, also dann gibt es doch nicht genug Impfstoff. Wie können Sie denn sagen, dass es genug Impfstoff gibt, wenn jetzt BioNTech...
Habe ich dazu?
Es ist genügend Impfstoff da. Und diese Botschaft müssen wir den Menschen geben.
Aber wir können den Menschen doch nicht falsche Botschaften geben, Herr Rüttel. Das ist doch Quatsch.
Einmal ausreden. Und der Impfstoff, der da ist, der ist gut. Moderna ist genauso gut wie BioNTech. Herr Palmer hat gesagt, Kontaktnachverfolgung. Wir haben die Kontaktnachverfolgung.
Nein, lassen Sie uns jetzt mal beim Impfstoff bleiben, Herr Rüttel, Herr Lauterbach. Ist genug Impfstoff da?
Zunächst einmal.
Wir müssen. Genau, dann kann das vielleicht der Professor Lauterbach erklären, ob wir genügend Impfstoff haben.
Ja, zunächst einmal, also dass der Impfstoff nicht für jeden also reichen würde, wenn wir jetzt eine allgemeine Impfpflicht sofort einführen würden, damit hat Herr Gassen schlicht recht. Das ist einfach so. Und es wird jetzt fieberhaft zusätzlicher Impfstoff besorgt. Ich glaube, dass wir in der nächsten Woche erfahren werden, dass zusätzlicher Impfstoff von BioNTech verfügbar sein wird.
Das ist ja eine gute Nachricht, Herr Lauterbach. Was erfahren wir da?
Also wir werden erfahren, dass mehr Impfstoff zur Verfügung steht als bisher also angekündigt.
Können Sie da genaueres zu sagen?
Das wird der Bundesgesundheitsminister wahrscheinlich ankündigen. Da möchte ich niemandem vorgreifen. Aber Herr Gassen hat vollkommen recht, dass wir hier in eine Verunsicherung hineingeraten sind. Weil wir haben überraschenderweise, ich hatte damit auch nicht gerechnet, die völlige Öffnung der Impfung für die über 18-Jährigen gehört, nachdem es vorher die über 70-Jährigen waren. Von daher hätte ich mir auch vorstellen können, dass man zunächst mal alle über 50 genommen hätte und danach die unter 50. Das wäre denkbar gewesen. Aber jetzt sind wir in dieser Lage. Es wird zusätzlicher Impfstoff also besorgt. Und hier müssen wir wirklich dankbar sein dem Unternehmen BioNTech, die dann bereit sind, uns mehr Impfstoff zu geben. Und über nur zwei Sachen, also Herr Theurer hat gesagt, dass also die Impfpflicht nur gehe, wenn sie verfassungsmäßig ist. Das stimmt, das kann ich nicht prüfen. Ich bin kein Jurist. Das heißt, wenn es so wäre, wie Herr Theurer sagt, dass also die allgemeine Impfpflicht nicht verfassungsgemäß ist, dann ist das natürlich nicht machbar. Und der zweite Punkt ist, die allgemeine Impfpflicht also kann jetzt nicht eingeführt werden, weil wir haben ja jetzt erstmal Not am Mann, erstmal diejenigen zu impfen, denen wir den Impfstoff schon versprochen haben in der Boosterimpfung und für diejenigen, die freiwillig die erste Impfung haben wollen. Von daher kann eine allgemeine Impfpflicht kommen, aber nicht sofort. Da hat Herr Gassen ja völlig recht. Dafür würde der Impfstoff nicht reichen. Das war aber auch nicht mein Vorschlag.
Wir brauchen nach meiner Meinung derzeit keine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht. Die neue Regierung muss zügig einen Gesetzentwurf vorlegen, dass bestimmte Berufsgruppen geimpft werden. Und wir brauchen eine klare Kontrolle der Maßnahmen. 2G, 3G, 2G plus. Das ist in der Vergangenheit von den Behörden vor Ort zu lasch kontrolliert worden. Und wenn wir die ausreichend Impfstoff, der ist da, wir haben die Kontrolle.
Nein, es ist nicht genügend Impfstoff da, Herr Rüttel. Das haben wir ja gerade erfahren. Das hat Ihnen ja auch Herr Professor Lauterbach erklärt. Für eine allgemeine Impfpflicht ist nicht genügend Impfstoff da.
Wir haben derzeit keine allgemeine Impfpflicht und alle Menschen, die sich freiwillig impfen lassen wollen und die Pflegekräfte, für die es eine Impfpflicht geben kann, wenn die Ampel das auf den Weg bringt, für die ist ausreichend guter, bester Impfstoff da. Jederzeit jeder Tag, jede Woche.
Ich bedanke mich für den Moment.
Herr Hunzheimer, ich glaube, wir müssen bei der Diskussion jetzt aufpassen, dass nicht die falschen Signale gesendet werden. Wir wollen ja, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Und in Ländern wie in Spanien wurden die Menschen einfach eingeladen zu Impfterminen. Einige Bundesländer hier haben das auch gemacht. Es gibt ausreichend Impfstoff jetzt für das Boostern, insbesondere der Risikogruppen. Und es gibt die Möglichkeit, dass sich aktuell Menschen, die noch nicht geimpft sind, impfen lassen. Dafür reicht der Impfstoff. Und wir brauchen darüber hinaus Tests. Und das haben wir als Ampelkoalition jetzt auch im Infektionsschutzgesetz beschlossen, dass die Tests bei Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern verstärkt werden oder vorgeschrieben werden. Ich wollte es hier nur noch mal sagen, nicht dass
wir alle sind hier, glaube ich, in der Runde einig, Herr Theurer, dass sich viele Menschen schnell impfen lassen sollten. Und man muss auch bei den Fakten bleiben, dass eben an bestimmten Stellen Impfstoff gefehlt hat und noch immer fehlt. Wenn es so kommt, wie Herr Lauterbach sagt, dass tatsächlich von BioNTech neuer Impfstoff kommen könnte, dann sind wir alle glücklich. Für den Moment bedanke ich mich bei Dr. Gassen, der unsere Runde verlässt, weil er noch einen Termin hat. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gassen. Wir haben schon eine lebhafte Debatte erlebt zum Thema Impfpflicht. Und jetzt möchte ich auf Ihre Fragen eingehen und diese Fragen klären mit Karl Lauterbach, der wahrscheinlich wie kaum jemand anders sich mit dem Thema Corona in den vergangenen anderthalb Jahren befasst hat und deswegen der Richtige, um diese Fragen zu klären. Herr Lauterbach, Mirko Köhler aus Rottweil in Baden-Württemberg fragt, gelten Geimpfte nach Ablauf von 6 Monaten ohne Booster als ungeimpft?
Nein. Sie gelten weiterhin als geimpft. Wir werden irgendwann dazu übergehen, da ein Ablaufdatum der Impfung zu benennen. Aber noch reichen die Studienlagen dafür nicht aus.
Christian Zimmer fragt aus Duisburg. Für immer und ewig alle 5 Monate boostern? So kann es nicht weitergehen. Wann kommt eine richtige Lösung? Werden wir uns immer boostern lassen für unser ganzes Leben?
Wahrscheinlich nicht. Also wir sehen bei der Boosterung, dass der Impfschutz um den Faktor 10 bis 14, 15 zum Teil wächst. Und also somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Boosterimpfungen, wenn man die gemacht hat, deutlich länger anhalten als die jetzige erste und zweite Impfung.
Aber wie viele Jahre?
Das weiß man noch nicht. Also man muss immer nach den Studien gehen. Wir sehen aber eine so dramatische, also stark ausgeprägte Zunahme des Impfschutzes, dass es sein kann, dass man damit dann hinkommt. Wir wissen es aber zum jetzigen Zeitpunkt ehrlicherweise nicht.
Lydia Thielsch aus Korbach in Hessen fragt, stimmt es, dass nur einmal Geimpfte, die in ein Krankenhaus kommen, als ungeimpft in die Statistik aufgenommen werden?
Das stimmt, es gelten nur vollständig Geimpfte als geimpft rein in der Statistik, das stimmt.
Und wie viele Erstgeimpfte stecken dann in den Zahlen der Ungeimpften?
Nicht viele, weil das sind dann ja nur diejenigen, die sich zwischen der ersten und der zweiten Impfung infizieren. Und dabei muss man bedenken, dass nach der ersten Impfung, zumindest 2 Wochen nach der Impfung, schon ein ordentlicher Impfschutz von etwa 60% da ist. Somit, das sind nicht viele.
Stefan Döring aus Königsbruck in Sachsen fragt, wie kann es sein, dass ich trotz ausreichend nachgewiesener Corona-Antikörper im Blut nach überstandener Corona-Infektion zu einer Impfung im Pflegeberuf gezwungen werde?
Naja, also die Antikörper sind nur ein Teil der Immunität und man muss tatsächlich sagen, dass der richtig wirklich hart wirkende Schutz erst nach der Boosterimpfung kommt. Da steigt noch einmal die Schutzwirkung um den Faktor 10 bis 20. So viel Unterschied macht das. Das ist dann natürlich ein ganz anderes Schutzniveau für die Menschen, die sich auf mich verlassen, wenn ich sie versorge in der Pflege.
Michael M. aus Kernichfeld bei Thüringen in Thüringen fragt, wie soll ich ohne Führerschein vor oder nach meiner Arbeitszeit einen zertifizierten Corona-Test machen, wenn die nächste Testmöglichkeit 30 Kilometer entfernt liegt, mein Zug fährt früh um 5 Uhr und ich bin selten vor 18 Uhr zu Hause. Selbst wenn unsere Apotheke Tests anbieten würde, was sie nicht tut, würde ich es zeitlich nicht schaffen. Soll ich jetzt jeden Tag 35 Kilometer hin und zurück zur Arbeit laufen?
Nein, hier wäre die einzige Möglichkeit, dass der Test abends gemacht wird.
Aber das würde dann ausreichen?
Ja, wenn der Test abends gemacht wird und ist noch nicht abgelaufen und man kann unter diesen besonderen Umständen dann morgens den Test vorzeigen, das würde vollkommen ausreichen. Es ist nicht notwendig, dass jemand morgens um 4 Uhr sich testen lässt, das ist klar.
Stefan Sander fragt, wieso bekommen ungeimpfte Beamte in Quarantäne ihr Gehalt weiter und Arbeiter nicht?
Das hängt mit dem Beamtenrecht ganz allgemein also zusammen. Also der Beamte bekommt ja quasi nicht die Stunde bezahlt, sondern bekommt eine also Alimentierung für
seinen Dienst. Aber das ist doch unfair.
Da kann man durchaus, also es gibt viele, also sagen wir mal, Ungerechtigkeiten zwischen also Beamten und Nichtbeamten. Da wäre das eine. Somit, ich kann dieses Gefühl gut verstehen, aber der Unterschied besteht trotzdem.
Sollte das geändert werden?
Das würde ja, also das ist eine ganz breite Diskussion, ob man die Beamten, ob man den Beamtenstatus abschafft oder nicht. Das möchte ich hier nicht diskutieren. Aber hier ist ein Unrecht, was also ich gut nachvollziehen kann.
Ich möchte die Frage in die Runde geben zu Herrn Theurer, FDP-Fraktionsvize Herr Theurer. Was sagen Sie, Stefan Sander? Wieso bekommen ungeimpfte Beamte in Quarantäne ihr Gehalt weiter und Arbeiter nicht? Herr Lauterbach sagt, das ist unfair. Muss man da was tun?
Also insgesamt sind diese ganzen Regeln zum Teil unsystematisch. Das ist der Krise geschuldet. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auch die Krisenerkenntnisse aufzuarbeiten, gegebenenfalls Gesetzesänderungen vorzunehmen.
Herr Palmer, wie sehen Sie die Corona-Gesetze und insbesondere dieses? Haben die Bürger langsam kein Verständnis mehr dafür, was dort in Berlin und auch bei den Ministerpräsidentenkonferenzen entschieden wird?
Ich spüre schon, dass das auch an das Grundvertrauen in unseren Staat rührt, was gerade passiert. Dass wir erkennbar nicht gut vorbereitet sind auf diesen Winter, obwohl wir ja jetzt seit anderthalb Jahren wissen, dass Pandemie ist. Die Frage der Beamtenalimentierung halte ich allerdings dabei jetzt nicht für besonders wichtig.
Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie in der Stadtverwaltung also einerseits Beamte haben, gleichzeitig klassische Angestellte?
Ja, also bei uns wird kein Beamter deswegen arbeitslos, der macht dann halt eine andere Schreibtischtätigkeit. Ich nehme an, dass das fast immer die Lösung sein wird. Man kann ja Beamten dahin schicken, wo man möchte, im Unterschied zu einem normalen Arbeitnehmer, weil mit den Rechten von Beamten gehen auch Pflichten einher. Der kann sich nicht gegen die Versetzung wehren.
Herr Palmer, wir haben viel über die Impfpflicht diskutiert. Viele Menschen fragen sich, was kommt noch auf uns zu? Also in Österreich erleben wir, dass es einen Lockdown gibt, in Holland einen Teil-Lockdown, in vielen Ländern. Wie viel sind da die Versprechungen wert in den vergangenen Wochen, dass es einen Lockdown für alle in ganz Deutschland zumindest nicht geben wird?
Das wird Ihnen jetzt vielleicht nicht gefallen, aber Versprechungen von Politikern sind völlig irrelevant, weil Viren sich dafür nicht interessieren. Sondern interessant ist immer nur die jeweilige aktuelle Lage. Und auf die muss man eine angemessene Antwort finden. Wenn wir jetzt tatsächlich knapp werden sollten mit Impfstoff und der Impfstoff aber doch die entscheidende Lösung der meisten unserer Probleme ist, dann finde ich, wir müssen alles daran setzen, einen weiteren Lockdown für alle zu vermeiden. Und da glaube ich, dass wir uns klar machen müssen, dass unsere Intensivstationen zu 3/4 Menschen über 60 Jahre aufnehmen müssen, weil Menschen über 60, diejenigen sind auch mit Impfung, die in erster Linie von Corona so bedroht sind, dass sie schwer erkranken. Wenn wir die 3 Millionen Menschen, die über 60 sind und nicht geimpft, wenn wir die gezielt ansprechen könnten und die impfen, dann hätten wir mit Sicherheit keine Impfstoffknappheit und wir könnten den Krankenhäusern die notwendige Entlastung bringen, dass ein erneuter Lockdown nicht mehr nötig wäre. Es sind tatsächlich nur 3 Millionen Menschen, die wir erreichen, überzeugen oder irgendwie dazu bringen müssen, sich impfen zu lassen. Und dann werden die Überlastungserscheinungen unserer Kliniken nicht mehr weiter ansteigen, sondern zurückgehen.
Herr Theurer, kommt der Lockdown für alle am Ende doch?
Also Herr Palmer hat gerade ein gutes Argument genannt. Die Kommunen als Einwohnermeldeämter haben die Daten und können die Menschen anschreiben. Ich hoffe, dass die Landesregierung und die Kommunen das jetzt auch machen, damit sich mehr Menschen impfen. Das ist der richtige Weg.
Wir machen
Weg.
Das in Tübingen, Lockdown, das kann ich schon sagen. Lieber Michael Theurer, wir machen das in
Tübingen. Ist hervorragend. Wenn mehr Städte wie Münster und Tübingen handeln würden, wären wir besser dran. Und davon, Herr Hunzhammer, wird es abhängen. Es ist völlig klar, dass wenn das Infektionsgeschehen und vor allen Dingen die Überlastung der Intensivstationen weiter so ansteigt, dann wird es wie in Bayern jetzt und in Sachsen weitere Lockdowns geben. Allerdings eben nicht in den Schulen, dafür haben wir ja gesorgt.
Herr Lauterbach, Lockdown für alle, wird der kommen?
Nein, ein Lockdown für alle, den sehe ich nicht. Was aber auf jeden Fall kommen kann, die Fallzahlen werden ja weiter steigen. Wir müssen schnell reagieren. Es kann gut sein, dass wir das, was wir jetzt in Sachsen machen und auch in Bayern machen, in den besonders betroffenen Kreisen, dass wir das ausdehnen müssen auf andere Kreise, dass wir lokale Lockdown-Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist also einfach ein Gebot der Redlichkeit, das einzuräumen. Weil wir bekommen es also möglicherweise in diesen besonders also schwierigen Hotspot-Situationen mit 2G plus und 2G nicht allein in den Griff und müssen dann dort tatsächlich auch Dinge schließen. Ich begrüße daher, also wie gesagt, die Corona-Lage ist keine Parteipolitik. Finde ich furchtbar, wenn das gemacht wird. Aber ich begrüße daher zum Beispiel auch, was also Markus Söder gemacht hat, dass er zum Beispiel die Weihnachtsmärkte abgesagt hat. Das ist aus meiner Sicht ein richtiger Beschluss. Und wir dürfen hier nicht also parteipolitisch denken, sondern Not ist am Mann, wir müssen wirklich reagieren.
Dazu eine Frage von Andreas Kirchner, Herr Lauterbach. Wenn das Virus so gefährlich ist, wieso durften dann am Samstag 67.000 Zuschauer ins Stadion in Dortmund?
Die Lage war ja da die, dass die Zuschauer draußen gewesen sind. Es gab noch einigermaßen Abstand. Aber wir müssen tatsächlich überlegen, ob das noch die richtige Vorbildfunktion ist. Das ist ganz klar. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber die Masseninfektionen sind im Innenraum. Und man wird aber den Menschen nicht erklären können, dass wir die Weihnachtsmärkte absetzen und also nicht durchführen, gleichzeitig die Fußballspiele aber stattfinden. Daher wird darüber nachzudenken sein.
Herr Palmer, wie gehen Sie davon aus? Herr Lauterbach hat die Weihnachtsmärkte angesprochen. Wie werden wir Weihnachten und Silvester feiern?
Keine Ahnung. Ich halte alles für möglich. Es kann sein, dass diese Welle sich totläuft, weil ja aktuell in den Hochinzidenzgebieten so ungefähr 3% der Nicht-Infizierten sich jede Woche anstecken. Und irgendwann sind dann alle angesteckt. Das hat dann unnötig viele Tote zur Folge und unnötig viele schwere Erkrankungen. Aber auch durch Impfung wird man irgendwann immunisiert. Es kann sein, die Welle bricht. Es kann sein, sie wird noch viel schlimmer. Ich weiß nicht mal, ob Herr Lauterbach weiß, wie das am Dezember aussieht. Er weiß ja da sehr viel drüber, aber ich vermute, er weiß es auch nicht.
Herr Rüdel, schnelle Antwort. Wie gehen Sie davon aus, wird es Silvesterpartys geben oder eher nicht? Und was mit Weihnachten? Gibt es da Kontaktbeschränkungen?
Also das hängt von der jeweiligen Region ab. Also wir boostern jetzt, wir haben Impfstoff in Hülle und Fülle. Und wenn das jetzt flott über die Bühne geht, dann haben wir Weihnachten sehr viel.
Herzlichen Dank, Herr Rüdel. Ich muss Sie leider unterbrechen. Das war schon mit die richtigen Fragen. Herzlichen Dank, Herr Rüdel. Herzlichen Dank, Karl Lauterbach, Michael Theurer und Boris Palmer für die spannende Diskussion.